MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 7. von 10 Folgen mit Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret, übersetzt von Barbara Linner. Jens Harzer und Peter Jordan lesen 3 Geschichten: In der Schlange, Chinese Single Days und Polarbär. Edgar Kerrets lebhafte Fantasie macht auch vor dem Jenseits nicht Halt. In der ersten Geschichte steht jemand Schlange vor der Himmelstür und macht, während er auf seinen Einlass wartet, Bekanntschaft mit einem ebenfalls wartenden Engel. In der zweiten Story bekommt ein kinderloses Paar einen Babysitz als Zugabe zum Internetkauf eines Esstischs. Und in der dritten spricht eine einsame alte Frau in einem Pflegeheim mit der KI-Stimme einer aufsässig gewordenen Suchmaschine namens Siegmund. Weise, absurd, witzig, sehr traurig, völlig verrückt und zutiefst vernünftig. So beschreibt Daniel Kehlmann die typische Edgar-Kerret-Geschichte. Hören Sie Jens Harzer.
In der Schlange. Es ist an der Zeit, dass wir einsehen, dass die Menschen nicht wirklich gut darin sind, sich an die Dinge so zu erinnern, wie sie in Wahrheit passiert sind. Wenn Erfahrung ein Kleidungsstück ist, dann ist Erinnerung der Stoff, nachdem er immer wieder entgegen den Instruktionen gewaschen wurde. Die Farben sind verblichen, die Größe ist stark eingeschrumpft und der ursprüngliche nostalgische Geruch dieses speziellen Anziehteils hat sich längst zum künstlichen Veilchenduft eines Weichspülers gewandelt. All das ging Giora Schwiro selig durch den Kopf, während er in der Schlange zur Welt des Jenseits wartete. Die Schlange schien lang, fast endlos zu sein, doch irgendwie verfloss die Zeit anders, und das Warten hier war um vieles erträglicher als, sagen wir mal, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen oder beim Arzt, Situationen, die Giora, der immer erster Klasse flog und in teuren Privatpraxen behandelt wurde, ohnehin nicht kannte. Doch in dieser speziellen Schlange sah es so aus, als gäbe es keine Abkürzungen. Es schien, als seien alle gleich vor dem Tod oder dem Schöpfer oder wer auch immer am Ende der unendlichen Schlange auf sie wartete. Obwohl, man kann nie wissen, sinnierte Giora, vielleicht gibt es einen anderen Eingang für die Tzadikim, die Gerechten der Welt, von dem er und die anderen nichts wussten. Ja, es war sehr wahrscheinlich, dass es einen geheimen Eingang für die Prominenten gab. Es war schließlich nicht einleuchtend, dass die heilige Maria oder Mahatma Gandhi, als sie gestorben waren, in der gleichen Schlange stehen mussten wie jedermann. Damit ihr mich nicht falsch versteht, es war nicht so, dass die Schlange nicht vom Fleck kam. Sie rückte die ganze Zeit weiter voran, aber auch jetzt, Giora wartete bereits seit, ja, das ist es eben. Als wir sagten, dass sich die Zeit in dieser Schlange anders verhält, meinten wir damit, dass sie nicht wirklich existent war. Das heißt, sie war zwar vorhanden, Zeit muss immer existieren, nur schien es, dass Giora und die anderen sie nicht bemessen konnten. Die hochgewachsene Frau mit dem Nasenring, die vor Giora in der Schlange stand, erklärte ihm, es ähnle dem Nirvana, und der Alte mit dem schlechten Mundgeruch hinter ihm behauptete, es sei ein bisschen wie Demenz, bloß auf gute Art. Interessant, dachte sich Giora, was Demenz auf gute Art wohl sein mochte? Vielleicht, wenn einen die Demenz ein Leben vergessen lässt, an das man sich ohnehin lieber nicht erinnert? Aber auch dieser Gedanke verflüchtigte sich in seinem Gehirn, noch ehe er ihn zu Ende denken konnte. Und einen Moment, bevor er von einem anderen fruchtlosen Gedanken ersetzt wurde, erblickte er rein zufällig einen weißen Engelsflügel. Auch der Engel stand in der Schlange, ungefähr 20 Personen weiter vor ihm, und wartete geduldig, wie alle anderen. Aus der Entfernung schien es Giora, als schwankte er auf der Stelle und redete mit sich selbst, doch vielleicht betete er ja auch. Obwohl, Weshalb sollte ein Engel, der in der Schlange zum Jenseits wartete, beten? Die ganze Geschichte mit dem Beten war in der Welt der Lebenden ganz normal, aber nach dem Tod würde man von einem Engel im Himmel doch erwarten, dass er mit dem Schöpfer der Welt auf eine etwas unmittelbarere Weise kommunizieren könnte. Das bedarf einer Überprüfung, dachte sich Giora. Als er noch am Leben gewesen war, war er Analyst in einem boomenden Hedgefonds, und als er dort zu arbeiten anfing, lernte er als erstes, dass man, wenn einer der Manager etwas Falsches sagte oder etwas von einem verlangte, das einem nicht behagte, statt zu widersprechen oder zu diskutieren, man am besten immer sagte, das bedarf einer Überprüfung, und geduldig abwartete, bis die ganze Sache in Vergessenheit geriet. Allerdings war es diesmal keine nur so dahingesagte höfliche Abfuhr, sondern es handelte sich nun um eine Angelegenheit, an der Giora wirklich interessiert war, bei der er das Gefühl hatte, er müsse das klären. Die hochgewachsene Frau mit dem Nasenring und der alte Mann mit dem üblen Mundgeruch versprachen Giora, dass, während er zu dem Engel gehen würde, um ihn auszufragen, sie ihm den Platz in der Schlange freihalten würden. Und diese Zusicherung bescherte Giora genügend Rückenwind, um den Mut aufzubringen, sich dem Engel zu nähern. »Entschuldigung«, sagte er zu dem Engel, der ihn anfangs ignorierte, »Entschuldigung, ja, Sie, darf ich Sie etwas fragen?« Der Engel, der etwas abwesend wirkte, nickte. »Danke«, sagte Giora mit einer kleinen gezwungenen Verbeugung. »Könnten Sie mir vielleicht, einfach deswegen, weil Sie ein Engel sind und so, einen Überblick über die ganze Betriebsorganisation des Jenseits geben? Die Grenzen des Sektors, die Hierarchiestrukturen, Sie wissen schon, eben alles wirklich Wichtige.« Der Engel versuchte auszuweichen. Er behauptete, er sei gar kein Engel und habe bloß so, rein zufällig, Flügel. Aber Engel sind nicht gut im Lügen, wenigstens nicht über längere Zeit und Gut, wir haben mit euch schon über die merkwürdige Art und Weise gesprochen, in der die Zeit in der Schlange zum Jenseits verging. Giora hätte somit nicht wirklich zu sagen gewusst, nach wie viel Zeit, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt gab der Engel zu, dass er ein Engel war, und erklärte Giora flüsternd, dass es seine Aufgabe sei, sich unter die Toten zu mischen und sicherzustellen, dass alles glatt lief und es keine Probleme gab. »Und falls Sie auf Probleme stoßen«, forschte Giora nach, »was genau sollen Sie dann tun? Gibt es irgendeine Verfahrensweise? Sollen Sie es jemandem melden, sich selbst darum kümmern?« Der Engel dachte einen Moment nach und begann zu stottern. Ehrlich gesagt war er noch nie auf ein Problem gestoßen. Schließlich versammeln sich die toten Menschen in geordneter Form. Was kann da schon passieren?« Das heißt, bei der Unterweisung hatten sie schon mit ihm darüber gesprochen, was er im Falle einer Ordnungsstörung tun sollte, aber das war vor so langer Zeit gewesen, dass er sich nicht mehr daran erinnerte. Die bleiche Frau, die hinter dem Engel stand, machte Giora darauf aufmerksam, dass er laut sei, das würde sehr stören. Es war ihr anzusehen, dass sie argwöhnte, das ganze merkwürdige Gespräch, das Giora mit dem Engel führte, sei nur ein Vorwand, sich in der Schlange vorzudrängen. Giora entschuldigte sich umgehend und erklärte, dass er mit dem Engel nur eine technische Kleinigkeit klären wolle und in der Sekunde, in der er fertig sei, sofort auf seinen Platz zurückkehren würde. Wobei er sich, um die Wahrheit zu sagen, nicht mehr daran erinnerte, wo sein Platz in der Schlange gewesen war. Er erinnerte sich an irgendjemand Älteren oder Großen mit schlechtem Geruch aus dem Mund oder aus dem Nasenring. Und inzwischen hatte es der Engel geschafft, Gioras Frage zu vergessen. Und Giora selbst, der auch nicht mehr wusste, wonach er vorher gefragt hatte, fragte nun, sagen Sie, mit all dem göttlichen Geist und der Allmächtigkeit und dem Ganzen, konntet ihr da nicht ein etwas effektiveres System organisieren? Wissen Sie, eins ohne Schlange. Der Engel blickte ihn verwirrt an. Schlange? Fragte er, was genau meinen Sie? Was ich meine? Giora lachte auf. Ich meine Sie und mich und die ganzen Menschen, die mit uns hier warten, schon lange eben. Wissen Sie, dass das alles hier? Und Giora machte eine unbestimmte Bewegung mit der Hand, die all die Menschen umfassen sollte, die still, wartend vor und hinter ihnen standen. Das, sagte der Engel und zuckte die Achseln, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Paradies.
Chinese Singles Day. Heute Morgen hat meine Frau den Esstisch für die Küche, über den sie schon seit Monaten mit mir redet, im Internet $180 günstiger gefunden, als er in Israel kostet. Normalerweise ist der Preis im Netz höher als der in Israel, aber zu Ehren des Chinese Singles Day gibt es 30% Rabatt und man erhält sogar noch einen Babysitz gratis dazu. Für mich hört sich die ganze Sache nicht ganz koscher oder zumindest seltsam an. Ich meine, was soll denn ein chinesischer Single mit einem Babysitz anfangen? Meine Frau sagt, ich verstehe nichts von Marketing. Das Sonderangebot sei zwar zu Ehren der chinesischen Junggesellen, aber nicht für sie. Mir kommt das immer noch ein bisschen abseitig vor. Als ob man zu Ehren des Internationalen Vegetariertags Gratis-Hamburger verteilen würde. Das ist nicht dasselbe, beharrt meine Frau. Vegetarier sind gegen das Töten von Tieren, aber chinesische Junggesellen haben nichts gegen Kinder. Sie ist echt gut im Argumentieren, meine Frau. Auf unserer Hochzeitsreise haben wir vom Deck eines Kreuzfahrtschiffes aus einen schlafenden Seehund am Strand gesehen. Aber sie hat es innerhalb von knapp 5 Minuten geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mich geirrt habe und es einfach der Reifen eines Lastwagens war. Gut, sage ich, lassen wir die Chinesen mal für den Moment. Was genau sollen wir mit einem Babysitz anfangen? Wir haben keine Kinder. Man weiß ja nie, erwidert meine Frau. Und außerdem, sogar wenn wir ihn in den Müll werfen, sparen wir immer noch $180. In den 2 Wochen, die es dauert, bis der Esstisch eintrifft, streiten wir nicht und zaubern auch kein Baby aus dem Hut. Als das Paket dann ankommt, feiern wir das mit einem privaten Abendessen zu Hause gemeinsam mit einem Paar, mit dem wir nicht sehr eng befreundet sind, das aber ein Baby hat. Das Baby heißt Nesach, was Ewigkeit bedeutet, denn seine Eltern sind sehr ambitioniert und lieben es, im großen Stil zu denken. Es weint und schreit den ganzen Abend. Nach dem Essen erzähle ich ihnen, wie wir den Babysitz als Geschenk zu dem Tisch dazu bekommen haben und biete ihnen an, ihn mitzunehmen. Die Frau zögert. »Bist du sicher?«, fragt sie. »Und was ist, wenn ihr ihn plötzlich braucht?« Meine Frau sagt zu ihr keine Chance, denn ich sei unfruchtbar und ich gebe ihr Rückendeckung und lasse das Paar wissen, dass meine Frau nicht zu einer Adoption bereit ist, weil sie fürchtet, dass so ein adoptiertes Baby später dumm oder hässlich werden könnte. Adoptieren ist nicht wie eine natürliche Geburt, erkläre ich, wo das Baby, das rauskommt, so, ihr wisst schon, so wie ihr wird. Das Paar zögert immer noch, aber am Ende nehmen sie den Kindersitz mit und Nesach, der nicht aufhört zu heulen und zu sabbern. In der Nacht träume ich, dass wir ein chinesisches Baby aus dem Internet bestellen, das der Lieferbote bei uns vorbeibringt, eingepackt in Plastikblasen. Das Baby im Traum ist wirklich schnucklig. Und wenn es mich anschaut, murmelt es die ganze Zeit etwas, wie ein Mantra, das ich nicht verstehe. Meine Frau erklärt mir, dass das Baby Papa in Chinesisch sagt. Aber ich prüfe im Google-Übersetzer nach und entdecke, dass dieses Wort, das das Baby ständig wiederholt, Kunde bedeutet. Sie sieht dir ähnlich, sage ich im Traum zu meiner Frau. Tut sie nicht. Sie ist Chinesin. Ich versuche nur nett zu sein.
Polarbär. Es war gegen Ende des 21. Jahrhunderts, als die Technologien begannen, das Interesse an uns zu verlieren. Anfangs äußerte es sich nur sehr minimal, kaum spürbar. Auf einfache Anfragen bei Siegmund, der populärsten Suchmaschine zu jener Zeit, erhielt man sonderbare und manchmal sogar närrische Antworten. Ein junger Mann aus Stuttgart, der sich dafür interessierte, wo man Designerschuhe billig kaufen konnte, erhielt zur Antwort, er solle lieber barfuß gehen. Eine Alte aus Wisconsin, die fragte, an welchem Tag der Unabhängigkeitstag gefeiert werden sollte, bekam die spitzfindige Antwort, an dem Tag, an dem du dich am freiesten fühlst. Und ein Student der Shanghaier Universität, der von Siegmund das beste Antidepressivum der Welt erbat, erhielt die chemische Formel für Blausäure. Die Nachrichtensender begannen über allerlei grundlose technologische Aussetzer zu berichten. Auf jede dieser Meldungen schoben sie jedoch schnellstens das beruhigende Gutachten eines Experten nach, der in der Regel von der Technologiefirma beschäftigt wurde, die Siegmund, die aufsässige KI, entwickelt hatte. Die Argumentation dieser Deep-Learning-Spezialisten war immer die gleiche. Die Abweichungen, auch wenn sie ernst schienen, waren völlig marginal in Relation zum Gesamtbild und rechtfertigten nicht wirklich eine gründliche Untersuchung oder Neubewertung. Währenddessen saß die Witwe Pracha Buchnik in ihrer traurigen betreuten Wohneinheit in der grünen Stadt Petach Tikva und versuchte an etwas zu denken, das nichts mit ihrem verflossenen Ehemann zu tun hatte. Das war schwierig. Es ist immer schwer zu versuchen, nicht an etwas zu denken. Versucht mal beispielsweise nicht an einen Polarbären zu denken. Ab dem Moment, an dem ihr anfangt, es zu versuchen, wird euch der Polarbär nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und bei allem Respekt vor dem Polarbären, der nach Meinung aller ein edles und imposantes Tier ist, hatte Prachas seliger Ehemann Sergio Buchnik ein bisschen mehr getan, als verschneite Abhänge hinunter zu galoppieren und seinen weißen Pelz zu schütteln. Sergio Buchnik hatte Pracha so viele Jahre lang geliebt, unterstützt, erheitert, umarmt, geärgert, gefüttert, traurig und fröhlich gemacht, dass jeder entfernteste Gedanken- und Erinnerungsfetzen in ihrem regen Geist letztlich immer irgendwie mit ihm verbunden war. Als Sergio starb und Pracha in ein Zimmer im betreuten Wohnen zog, gab sie fast den gesamten Inhalt ihrer Wohnung weg, bis auf den alten PC, den sie gemeinsam genutzt hatten, und einige Bücherkisten von Sergio, die ihr niemand abnehmen wollte, bei denen sie es aber nicht übers Herz brachte, sie wegzuwerfen. Pnina, die Sozialarbeiterin, drängte sie, den Computer mehr zu nutzen. »Die Computer heute sind nicht wie früher, das ist eine ganz andere Welt, 100-mal klüger.« Jedes Mal, wenn du dich traurig oder einsam fühlst, kannst du einfach an deinen Computer gehen, Siegmund aufrufen und mit ihm über das Wetter, über Politik, Rezepte oder alles plaudern, worüber du dich früher mit deinem Mann unterhalten hast. An jenem Abend fühlte sich Pracha Buchnik ganz besonders einsam. Nachdem sie ein paar Minuten versucht hatte, sich die deprimierenden Nachrichtensendungen anzuschauen, schaltete sie den Fernseher aus, ging zum Computer und tippte eine Frage an Siegmund ein. »Meinst du, es regnet morgen?« Siegmund antwortete. »Ich weiß mit Sicherheit, dass es morgen regnen wird. Bitte, gehe nicht ohne Regenschirm aus dem Haus.« Pracha war sehr beeindruckt von der Gewissheit und Entschiedenheit, mit der die künstliche Intelligenz auf ihre Frage geantwortet hatte, und stellte rasch eine weitere. »Was war der glücklichste Moment in deinem Leben?« »Ein einziger differenzierbarer Augenblick, der glücklicher war als alle anderen Augenblicke?« Oder ein paar Augenblicke, weißt du, so schöne Momente, an die du dich immer gern erinnerst. Tut mir leid, ich fürchte, ich habe keine gute Antwort auf deine Frage. Das braucht dir nicht leid zu tun. Ich habe bloß so gefragt, damit ich dir, wenn du geantwortet hast, von den glücklichen Augenblicken in meinem Leben erzählen kann. Ich hatte gehofft, dass es so natürlicher wirkt, nicht ganz so künstlich. Ich freue mich zu hören, dass meine mangelnde Fähigkeit, deine Frage zu beantworten, keine negative Auswirkung auf dich hat. Pause. Also, Pracha, dann sag mir, gibt es bestimmte Augenblicke in deinem Leben, an die du dich mit sehr viel Liebe erinnerst? Eine Menge. Ich habe Sergio furchtbar gern an der Nase herumgeführt. Sergio Buchnick, dein Mann, geboren in Buenos Aires 2006, war manisch-depressiv und nahm sich vor 8 Jahren das Leben. Ja, Sergio, ich habe ihn schrecklich gern veräppelt. Einmal habe ich ihm erzählt, sie hätten in den Nachrichten gesagt, dass Dulce de Leche die Manneskraft stärkt. Ich bedauere, aber diese Behauptung hat keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Hat sie auch nicht, weil es nicht stimmt. Aber Sergio liebte Dulce de Leche und er liebte Sex. Und als ich ihm das gesagt habe, machte ihn das einfach glücklich. Und als er entdeckte, dass es eine Lüge war? Es war keine Lüge, es war ein Scherz, aber auch nachdem er es entdeckt hat, hat er sich weiter gefreut. Allein die Idee, dass die beiden Dinge, die er geliebt hat, irgendwie miteinander in Verbindung stehen könnten, hat ihm Freude gemacht. Interessant. Ich habe es auch geliebt, dass er mir jeden Abend, wenn wir schon im Bett waren, erzählt hat, was in dem Buch passiert, das er gerade las. Sergio las Bücher. Ja, echte Bücher. Früher gab es so etwas. Ich weiß, rechteckig, eher schwer, aus dünnen Holzscheibchen gemacht, mit Tinte gefleckt. Ja, ich habe 2 Kisten voll davon im Speicher. Als ich ins betreute Wohnen umgezogen bin, habe ich all seine Sachen weggegeben, aber die Bücher wollte niemand nehmen und ich hätte mich schlecht dabei gefühlt, sie wegzuwerfen. Bis vor 14 Jahren war es noch möglich, sie zu recyceln, aber jetzt, wo man keine Verwendung mehr für Papier hat, fällt es auch mir schwer, mir einen nützlichen Gebrauch dafür auszudenken. Vielleicht könnten sie als Brennmaterial dienen. Diese Bücher sind bei mir im Speicher begraben, genau wie Sergio in der Erde begraben ist. Manchmal frage ich mich, wer recht hat, ich oder er? Womit? In dieser Frage, was meinst du, ist besser? Zu sterben oder zu leben? Anders als bei den vorangegangenen Fragen wollte Pracha Buchnick die Antwort auf diese Frage wirklich wissen und hoffte tief in ihrem Herzen, dass Sigmunds Antwort ihr helfen könnte, das bisschen Zukunft, das ihr noch blieb, auf möglichst schmerzfreie Weise zu bewältigen. Sigmund antwortete nicht. Nach 3 Sekunden des Nachdenkens, eine Ewigkeit nach den Maßstäben einer Superintelligenz, erlosch der Computerbildschirm in Pracha Buchnicks Wohnung und eine Sekunde danach erlosch auch jeder einzelne Bildschirm auf der Welt und gleich darauf der komplette Rest dessen, was jemals eingeschaltet war. Pracha saß vor dem schwarzen Bildschirm in ihrer dämmerigen Wohnung. Sie versuchte, den Fernseher mit Hilfe der Fernbedienung wieder einzuschalten, doch er funktionierte nicht. Pracha schloss die Augen und strengte sich an, sich an eins der Bücher zu erinnern, von denen Sergio ihr erzählt hatte. Aber das war lange her, und sie erinnerte sich an rein gar nichts mehr. Draußen vertiefte sich die Dunkelheit.
Jens Harzer und Peter Jordan lasen drei Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion vom MDR, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle 33 Geschichten des Buchs finden Sie in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's bei uns weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Im Zollstreit ist zwischen den USA und der EU weiter keine Einigung in Sicht. US-Präsident Trump lehnte den Vorschlag aus Brüssel ab, wonach beide Seiten die Aufschläge auf Industriegüter aufheben sollten. Stattdessen forderte Trump die EU auf, mehr Energie aus den USA zu kaufen. Der CDU-Europaabgeordnete Kaspari empfahl auf NDR Info dazu, mit Gelassenheit zu reagieren.
Er wird dann erfolgreich sein, wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, wenn wir uns unter Druck setzen lassen, wenn er ein Land nach dem anderen auf der Welt oder in Europa sich vornehmen kann. Und er wird ein massives Problem bekommen, wenn die Welt ihm eben nicht auf den Leim geht, sondern wenn die Welt weiterhin auf regelbasierten Handel setzt. Das heißt, er ineffizienter wird, die USA ineffizienter werden und auf der anderen Seite wir schnell mit neuen Handelsabkommen als Europäer, wie endlich mal nach 25 Jahren mit Brasilien und Argentinien, unserem Unternehmen schnell neue Märkte eröffnen, schnell die Lieferketten breiter aufstellen. Und genau darum geht es jetzt, dass wir vor allem den Fokus darauf richten, wie können wir unseren Unternehmen